Ist eigentlich alles relativ oder gibt es was Objektives? Das ist eine der abstraktesten, aber auch der faszinierendsten Frage in der Philosophie überhaupt. Wir werden sie in diesen paar Minuten von dem Video nicht abschließend klären. Es ist auch eine, über die seit Jahrhunderten gestritten wird. Und ich bin mir sicher, in 100 Jahren werden wir noch immer darüber streiten. Es ist aber eine, die im 20. Jahrhundert auch bis heute mit einer besonderen Dynamik nochmal an Kraft gewonnen hat. Was steckt hinter dieser Frage und was ist der neue Twist, den die Frage momentan bekommen hat? Die Philosophie der klassischen Metaphysik, also die klassische Philosophie des Mittelalters zum Beispiel, denkt essentialistisch im Sinne von Dinge haben eine feststehende Essenz und die können wir erkennen. Wilhelm von Humboldt, ausgehend des 18. Jahrhunderts, äußert das erste Mal so diese Vermutung, naja, wie wir über Dinge sprechen, unsere Sprache macht aber auch was mit der Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Das ist ein Gedanke, der im 20. Jahrhundert so massiv wird, dass man von einem Linguistic Turn spricht in der Philosophie, von einer sprachbezogenen Wende, besonders für die analytische Philosophie im angelsächsischen Raum, aber auch hier in Europa, hat diese Wende unglaublich wichtige Auswirkungen, wirklich eine philosophische Revolution. Die hatte zwei wesentliche Quellen, die eine ist die Linguistik, die andere ist die Philosophie selbst. In der Linguistik gab es solche Forscher wie de Saussure, der aufgezeichnet hat, dass Sprache, dass Linguistik nach Strukturen funktioniert. Es gibt nicht einfach nur ein Objekt, das eine Sache bedeutet, sondern die einzelnen Bedeutungen von Worten machen erst Sinn oder ergeben erst Sinn in einem Kontext, in einer größeren Struktur. Das wurde auch von der Feldforschung von Linguisten so unterstützt und daraus wurde die berühmte Sapir-Whorf-Hypothese. Sapir-Whorf-Hypothese kommt aus der ethnologischen Erforschung zum Beispiel von indigenen Völkern, wo man angeschaut hat, die Volk der Hopis zum Beispiel hat eine ganz andere Sprache. Sie haben andere Bezeichnungen für Farben und für Gegenstände bis hin zu dem Punkt, dass man sagen kann, sie denken, sie nehmen die Welt komplett anders wahr, sie denken anders, weil ihre Sprache anders ist. Das heißt, Sprache wird nicht einfach nur zum Ausdruck von einer Weltsicht, sondern zu dem, was eine Weltsicht erst bestimmt. Philosophisch hat es sehr gut zusammengepasst zu den ersten Schritten der analytischen Philosophie, auch zu dem, was Ludwig Wittgenstein gesagt hat. Da ging es in einer früheren Folge schon drüber, was er als Sprachspiele bezeichnet. Viele, viele weitere Denker führen das fort. Es wird dann sogar angewendet auf die Wissenschaftstheorie, wo man sagen könnte, na gut, aber in den exakten Wissenschaften, da haben wir ja nicht nur irgendwelche Sprachspiele, da gibt es doch wahr und falsch. Naja, nicht so leicht. Man kann nämlich die Frage stellen in der Wissenschaftstheorie, wann genau ist denn eine Theorie bewiesen? Kann sie überhaupt bewiesen werden? Popper, deutscher Forscher des 20. Jahrhunderts, sagt, naja, man müsste unendlich viele Beweise erbringen, dass eine Theorie wirklich bewiesen wäre. Also kann man eine Theorie höchstens falsifizieren. Aber auch das ist nicht so leicht. Es gibt Forscher wie Feierabend oder Kuhn, die sagen, naja, wissenschaftliche Revolutionen funktionieren auch ein bisschen so wie Sprachspiele. Da muss einer erstmal definieren, welche Beweise überhaupt gültig sind, welche Versuchsanordnung, auch welche Kultur da herrscht, wer das Sagen hat. Es ist oft fast eher so, wie dass eine Generation von Wissenschaftlern erst aussterben muss und dann kommt die nächste und die hat ein neues Paradigma. Also selbst die wissenschaftliche Forschung ist nicht objektiv, sondern es ist alles subjektiv. Und dann gibt es die allerwildesten Leute, die sagen, naja, das, was auf Sprache zutrifft, dass wir unterschiedliche Sprachen haben, dass wir unterschiedliche Texte haben und du die Texte ja interpretieren musst, das wird bei den französischen Strukturalisten und Poststrukturalisten wie Derrida so weit ins Extrem getrieben, dass er sagt, die ganze Welt ist Text. Wir haben nur Sprache, wir haben nur über Sprache Zugang zu all diesen Dingen. Es gibt nur Text, es gibt nur Interpretation und niemand könnte den Anspruch für sich erheben, dass es die eine wahre Interpretation gibt. Das ist ein mächtiger Gedanke, der die neuzeitliche Philosophie durchzieht, der verteidigt werden kann, der auch kritisiert werden kann. Einer der stärksten Verteidiger und auch wunderbar zu lesen, wirklich ein großer Lektüre-Tipp, wenn man sich in diese Denkwelt hineinwagen möchte, ist Richard Rorty, der Spiegel der Natur. Der war so mein philosophischer Star jahrelang. Ich habe gerade vorher noch mal in der Pause gelesen, was er da über den Abschied hier der Objektivität schreibt. Und ich habe hier auf einer Seite Yeah Baby drunter geschrieben, weil ich den Abschnitt so gut fand, weil er komplett ernst macht, damit zu sagen, wir haben nicht einfach Zugang zur objektiven Wahrheit. So leicht ist es nicht. Allein schon unsere Sprache entwirft einen spezifischen Zugang zur Wahrheit. Vielleicht ist sowieso das Bild, das ist eine These, trügerisch, dass es sowas wie die unberührte Wahrheit gibt und dann gibt es unseren Zugang dazu. Er sagt, wir haben einfach nichts weiter als einen immer schon sprachlich vermittelten Zugang zur Welt. Das ist ein sehr starkes Argument. Wenn du es einmal verstanden hast, ist es auch in sich logisch. Natürlich eins, das man auch sehr stark kritisieren kann. Ja? Die Sapir-Whorf-Hypothese ist kritisiert worden, dass man gesagt hat, naja, so mit den Farben von indigenen Völkern in echt ist es gar nicht so. Also auch die Inuit, also früher Eskimos, die haben nicht wirklich 100 verschiedene Worte für weiß. Im Wesentlichen sind es auch nur zwei und die kombinieren sie unterschiedlich. Mittlerweile weiß man auch zum Beispiel, was ästhetisch als schön empfunden wird, ist nicht in jeder Kultur völlig anders. Was als gut und moralisch richtig empfunden wird, ist nicht in jeder Kultur völlig anders. Es gibt eigentlich kaum Kulturen, wo es moralisch toll angesehen wird, wenn einer im Krieg vor dem Feind davonläuft oder wenn jemand seinen Freund verrät oder wenn jemand seine Eltern schlägt. So, da scheint es doch Dinge zu geben, die objektiv sind. Warum komme ich auf solche Beispiele? Weil natürlich aus so einem Relativismus, also aus der Aussage, jeder sieht die Welt anders, lässt sich es natürlich wahnsinnig gut übertragen auf alle Bereiche, dass man sagt, jeder hält auch was anderes für wahr, jeder hält was anderes für richtig. Die eine Kultur sagt, das ist wahr, die andere Kultur ist, das ist wahr. Denn am Schluss sprechen wir alle unterschiedliche Sprachspiele. Es gibt gewichtige Argumente eben auch dagegen. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir ja aus einer Sprache in die andere übersetzen können. Vielleicht nicht restlos, vielleicht gibt es für das französische Wort droll oder das deutsche Wort gemütlich nicht eins zu eins eine Entsprechung in anderen Sprachen. Aber offensichtlich können wir ja interagieren. Also offensichtlich funktioniert unser Miteinanderleben in dieser Welt so. Und zwar nicht nur, dass es funktioniert, sondern dass wir offensichtlich sogar Erkenntnisfortschritt haben. Das heißt, wenn alles relativ wäre, wenn es nicht irgendwie eine Übereinstimmung gäbe mit dem, wie die Dinge wirklich sind, dann wäre schwer zu erklären, warum die Wissenschaften so erfolgreich sind. Warum wir Menschen vermittels Mathematik, also einem abstrakten Zahlensystem, korrekte Vorhersagen treffen können über irgendwelche Erscheinungen in der Natur. All das wäre relativ schwer zu erklären. Es gibt zwei zeitgenössische Philosophen, die zu diesem relativistischen Ansatz, ich finde, erfolgreich und auch charmant angreifen, ohne zu sagen, dass da nicht viel Wahres dran wäre. Da ist sehr viel Wahres dran. Aber ein erster ist Paul Bogossian, Angst vor der Wahrheit, ein Plädoyer gegen Relativismus und Konstruktivismus, ist mit Leidenschaft geschrieben und er sagt, das, was die Relativisten eigentlich wollen, ist Empathie. Also sie wollen eigentlich, dass Menschen befreit werden und dass Menschen Mitspracherecht haben, dass unterschiedliche Kulturen gewertschätzt werden. Aber sie tun das, indem sie ein Argument aufbauen, dass alles relativ sei, dass jede Art und Weise, die Welt zu sehen, gleichberechtigt sei, ein Argument, das in sich widersprüchlich ist. Und das hat weitergeführt, dieses Argument, oder besser gesagt, es ist noch früher als er, Thomas Nagel, einer der wahrscheinlich einflussreichsten Philosophen der Gegenwart, besonders im englischen Sprachraum. Und Thomas Nagel formuliert folgendes Argument. Er sagt, naja, wenn alles relativ ist, wenn nichts objektiv ist, wenn alles relativ ist, wie verhält sich es dann mit diesem Satz? Oder man kann sagen, wenn alles subjektiv ist. Der eine sieht so, der andere sieht so. Ja, wenn alles subjektiv ist, dann auch dieser Satz. Aber wenn dieser eine Satz auch nur subjektiv ist, ja, dann muss ich ihn ja nicht als wahrheitsfähigen Satz ernst nehmen. Dann muss ich ihn nur genauso ernst nehmen wie ein Gähnen. Das ist auch subjektiv. Also ist der Satz nichts wert. Im Original, ich lese mal vor, die These, alles ist subjektiv, muss unsinnig sein, denn sie müsste ihrerseits entweder subjektiv oder objektiv sein. Objektiv kann sie aber nicht sein, sonst wäre sie im Fall ihrer Wahrheit falsch. Subjektiv kann sie auch nicht sein, denn sonst würde sie keine objektive Behauptung ausschließen, unter anderem auch nicht die Behauptung, dass sie selbst objektiv falsch sei. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber was er einfach sagt, ist, wenn du sagst, alles ist relativ, kannst du sagen, okay, dann auch der Satz, den du sagst, dann heißt der Satz aber nichts, also weg damit. Also allein indem ich urteile, dass alles subjektiv ist, mache ich eine objektive Aussage. Und das Gleiche lässt sich auch auf Ethik zum Beispiel übertragen. Wenn du sagst, ja gut, die ethischen Vorstellungen einer Gesellschaft, die sind halt erwachsen wegen meiner, weiß ich nicht, aus dem Patriarchat oder aus irgendwelchen Herrschaftsverhältnissen oder weil da eine Moral dahinter war oder wegen einer Religion, das wäre ein klassisch relativistischer Satz, oder besser gesagt, damit würde man erstmal nur beschreiben, dass es so entstanden ist, aber praktisch zu einem starken Relativismus würde es werden, wenn man sagen würde, und deswegen ist diese Kultur oder diese Moral genauso falsch wie alle anderen, und das Argument funktioniert so nicht. Also, Thomas Nagel schreibt, die Tatsache, dass ich etwas nicht glauben würde, wenn ich es nicht vorher erfahren hätte, beweist gar nichts in Bezug auf den Status des Geglaubten oder dessen Gründe. Das heißt, er sagt ja nur die Tatsache, weil ich zum Beispiel, um das Beispiel zu bringen, Mathe gelernt habe von einer Mathelehrerin, die ich attraktiv fand, heißt nicht, dass die Mathematik, die ich da erlernt habe, nur darauf zurückzuführen ist, dass ich die Frau toll fand. So dass man sagen würde, Johannes, 2 plus 2 ist 4, das glaubst du ja nur, weil du die Mathelehrerin schön fandest. Also, dass ich die Mathelehrerin schön fand, übrigens, ich hatte keine schöne Mathelehrerin, aber also, ich hatte nur Männer, fällt mir gerade an. So. Diese Tatsache ist erstmal subjektiv und das stimmt auch. So kannst du bei jeder Kultur, auch der Entstehung von jeder kulturellen Aussage und Ausprägung, kannst du eine Geschichte erzählen, wie es dazu kam. Aber über den Wahrheitswert sagt es erstmal noch nichts. Im Letzten kannst du sogar sagen, naja, warte mal, wenn alle Kulturen relativ wären, alle Philosophien relativ wären, hättest du auch nie eine Möglichkeit, eine kulturelle Praxis oder eine Philosophie zu kritisieren. Wir Menschen tun es aber ständig. Wir korrigieren unsere Ansichten, wir sagen, ich sehe das aber anders. Oder auch, wir machen eine Erfindung, die eine andere überholt. Oder wir machen eine wissenschaftliche Entdeckung, die zeigt, oh, schau mal her, die Erde ist doch keine Scheibe, sie ist nämlich doch rund, obwohl auch das manche hier vielleicht bestreiten würden heutzutage. So funktioniert menschliche Kommunikation nämlich auch. Und hier komme ich zum Punkt, die sprachbezogene Wende in der Philosophie ist eine der wichtigsten philosophiegeschichtlichen Ereignisse. Aber Sprache funktioniert eben genau so, dass wir uns über etwas verständigen, was wahr, was gut, was schön, was gerecht, was angemessen ist. Auch wenn wir nicht vielleicht sagen können, wir können es immer objektiv in Worte fassen, wir richten uns nach dem aus. Deswegen kann ein strenger Relativismus, alles ist relativ, alles ist subjektiv, kann definitiv nicht wahr sein. Aber zwischen diesen beiden Polen, was genau ist denn relativ und was ist subjektiv und was genau ist objektiv, wo richten wir uns doch am Objektiven aus, ist eine der Kernfragen der Philosophie, eine der spannendsten und in den politischen und kulturellen Debatten der Gegenwart eine der bedeutsamsten.